96. Minute.
Herzlich willkommen zur 12. Folge von 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es zu hören gibt. Ich sitze hier wieder mit meinen Freunden Hannes und Henne. Mein Name ist Fabian und Jungs, wie geht's euch nach dieser gefühlt halben Niederlage in letzter Sekunde?
Nicht so gut. Ich bin irgendwie desillusioniert immer noch, so ein bisschen. Ja, und dir?
Ich habe ganz oft so auf Social Media, YouTube und so, ganz oft diesen Satz gelesen, das sind die Punkte, die uns am Ende fehlen.
Ja.
Und ja, das ist, glaube ich, so plakativ, das sagt man immer. Mhm. Aber wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt, dann weiß man schon so, ja, okay, Dresden, Schalke, jetzt das Spiel, das sind schon die Punkte, die uns von ganz oben irgendwie trennen. Und das ist schon, ja, ganz schön nervig gerade.
Gut, aber dann lass uns doch erstmal entspannt und schön in diese Folge starten. Und nicht nervig, ich glaube, das Gefühl teilen wir mit ganz vielen unseren Hörerinnen und Hörern, ja. Was wir hier gerade haben. Aber ich bin eigentlich erstmal sehr gut in das Spiel reingekommen, muss ich sagen, weil es war wieder Stimmung.
Oh yeah.
Wir hatten eine wunderschöne Choreo auswärts. Nach dieser Choreo heim, auswärts nochmal so nachzulegen, krank. Aber ja, lass uns erstmal auf die Stimmung kommen. IMK hat entschieden oder auch nicht entschieden. Sie haben ein bisschen zurückgezogen. Hannes, sag mal, wie schätzt du das ein?
Ja, das Resultat kam ja also für mich irgendwie relativ überraschend, dass es so vermutlich erstmal eindeutig war. Ich dachte, da wird erstmal ein bisschen mehr geschwafelt. Aber das Ergebnis war ja eindeutig, dass außer dieser zentralen Einrichtung der Stadionverbote nicht alles abgelehnt wurde. Das heißt, man hat sich darauf committed, dass KI, Gesichtsscannen, personalisierte Tickets etc., dass das alles keine Rolle spielen soll. Aus Fansicht kann man, glaube ich, sagen, dass man erstmal happy mit dem Ergebnis sein kann. Kritisiert wird von den Fanverbänden weiterhin die etwas intransparente oder sehr intransparente Debatte, die da geführt wurde. Und dass diese übergeordnete Stadionverbotskommission immer noch so ein Kompromiss ist und noch nicht so klar geregelt ist, wie das in Zukunft aussehen soll. Deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber auch erstmal happy, dass da nicht der ganz große Knall kam und die Fanszenen jetzt wieder Stimmung machen können.
Wobei auch bei der zentralen Stadionverbotskommission ja auch noch Luft rausgelassen wurde, ne, aus dem Ballon. Also es wurde gesagt, die sollen dann nicht zentral was entscheiden, sondern es sollen einfach Statuten entwickelt werden, die dann in allen Stadien gelten.
Bei starken Verstößen sollen die irgendwie Einwände haben und beraten zur Seite stehen.
Also ich muss sagen, ich habe es ja über die Woche dann auch intensiv beobachtet, wie sich auf die IMK vorbereitet wird. Und es war auffällig, dass schon vorab relativ stark abgewiegelt wurde aus manchen Bundesländern. Da wurde schon gesagt, zum Beispiel aus Bayern, wieso, wir reden noch über diese Themen aktuell gar nicht. Ne? Also man muss sagen, dieser Tagesordnungspunkt wurde auch runter und runter und runter geredet, weil man, glaube ich, einfach auch gemerkt hat, du sagst einmal die finanzielle Seite. Ich glaube schon auch, dass man gemerkt hat, dass sich da in den Stadien was regt, ne? Und sie keinen Bock darauf haben, dass es eben nochmal stärker wird. Und sie haben sich vielleicht auch nochmal ein bisschen so in ihren Thesen hinterfragt, kann ich mir vorstellen. Ne? Also die Aussagen, die jetzt am Ende bei rausgekommen sind von Bremens Innenminister Ulrich Meurer, der die IMK geleitet hat, ist sowas wie: bei Stadionverboten schaffen wir eine einheitliche Standards durch eine zentrale, unabhängige, bundesweite Kommission, klare Regeln, transparente Verfahren. Mhm. So, ne, das ist ja ganz weit weg von dem, was da mal vorher gefordert wurde. Und da muss ich schon sagen, finde ich es eigentlich fast von beiden Seiten stark. Also die Fans haben wieder geschlossen, da irgendwie auch Kante gezeigt. Und die Politik hat darauf reagiert. Also ich muss sagen, ich finde das von beiden Seiten gut, wie es an dieser Stelle gelaufen ist.
Ja, aber man kann es auch so sehen. Ich glaube, das hatte ich in der vorletzten Folge schon gesagt, dass es auch ein Affentanz war wieder mal, ne? Ja. Politischer Affentanz, weil letztendlich ist es ja jetzt eine absolute Niederlage für die Innenminister, ne? Ja. Zumindest die da vorgeprescht sind, und die niedersächsische Innenministerin war eine von denen, die da stark vorgeprescht ist. Und vor 2-3 Wochen habe ich noch gesagt, also du kannst diesen riesigen Ballon, der da aufgepustet wurde, eigentlich gar nicht mehr zurücknehmen als Politik. Und jetzt haben sie es eigentlich fast komplett gemacht.
Ja.
Das ist ein kompletter Gesichtsverlust. Also wir freuen uns jetzt darüber, aber was für eine peinliche Nummer. Auch in der Kommunikation. Also da ist jetzt ist so viel kaputt gegangen. Ja, also auch Glaubwürdigkeit der Politik. Also ich würde die jetzt nicht als Gewinner...
Nicht als Gewinner, aber ich finde es schon gut, wenn man auf die Straße reagiert, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wenn man merkt, da vereint sich was zusammen und die haben eine Gegenmeinung und man hinterfragt sich und am Ende kommt raus, wir überziehen den Bogen vielleicht und ne, du sagst es richtig, es ist für sie eine Niederlage, aber es wäre für uns noch eine viel größere Niederlage geworden auf beiden Seiten.
Wenn ja, irgendwas voll, da gebe ich dir recht.
Was ich sehr beeindruckend fand, im Gegensatz zu oft so anderen Boykotten oder Protesten in den Fanszenen oder in Stadien, dass dieses Mal, es war unabhängig davon, was für eine Art von Fan du bist.
Mhm.
Es konnten sich alle darauf committen, dass sie sagen, ey, wir wollen das nicht, weil, ja. Ne, und das fand ich beeindruckend, weil ganz oft ist es ja so, auch heutzutage irgendwie in der Gesellschaft, dass es nur Schwarz und Weiß gibt und die Leute, wenn die einen dafür sind, müssen die anderen dagegen sein, weil sie die grundsätzlich nicht mögen.
Ja.
Und ich fand sehr gut, dass die Leute sich da so, auch wenn man nicht absolut immer gleicher Meinung ist, aber trotzdem sich darauf einigen konnte, dass das, was da gefordert ist, für alle scheiße ist.
Ja, plus die Sportmedienschaffenden fand ich auch noch
absolut.
Sehr in Richtung der Fans. Ja. Also ne, zumindest die Kommentatoren, die absolut. Spiele in der Zeit jetzt kommentiert haben, ne, ja. haben ja. sich doch immer sehr pro Fanlager ja. ausgesprochen.
Stimmt.
Ja, oder vor allem in Frage gestellt, ob das alles so rechtens ist, ne, was ja. da kommen soll.
Genau.
Also da ja. fehlten ja wirklich viele Gesetzesgrundlagen, die da ja. noch kommen müssen. Okay, dann lasst uns doch nochmal zum Spiel bei Preußen Münster kommen. Ich hatte schon gesagt, Stimmung ab erster Minute und eine Choreo. Krass, ey, ey, wirklich. Nach dem, was wir da im Niedersachsenstadion gesehen haben gegen den KSC, nochmal so nachzulegen und auch richtig schick, ne, diese goldenen, glänzenden ja, Folien, die hochgehalten wurden, dieses wunderschöne, wie war der Satz, der da stand?
Die Stadt am hohen Ufer.
Genau, die Stadt am hohen Ufer. Also es ist
mit dem,
Traum gewesen.
Mit dieser großen Blockfahne ja. mit der Altstadt.
Genau.
War ja auch wieder eine Choreo in mehreren Schritten, ne?
Ja, ja. Also, da waren ein paar fleißige Handwerker die letzten Wochen unterwegs.
Ja, ja, sah einfach geil aus und ja. Ja, es macht einen wirklich auch stolz als 96-Fan, sich das anzugucken, weil ich glaube, all diejenigen, die das Stadion lieben und das Stadion-Feeling lieben, schauen hier schon ein bisschen rüber nach Hannover und denken, ey, die Jungs ziehen
also geil, innerhalb Scheiße, einer ey. Woche zweimal so krass ja. abzuliefern, ne? ja. vor allen Dingen auf einen Freitagabend bei einem Auswärtsspiel. Ich glaube, jeder, der mal jetzt so diese Spendendose in den nächsten Wochen vor die, ja. vor die Augen kriegt, Spenden für Choreos, wird jetzt auf jeden Fall das Geld ein bisschen lockerer haben.
Ja. Haut da was rein.
Haut
trinkt einen
rein.
Schnaps vorher und spart euch ein Bier und haut das dann
genau,
da rein.
Genau, haut das da dafür. Rein, weil ihr seht, ey, es lohnt sich absolut.
Ja.
Da kommt was richtig Geiles bei raus.
Auf jeden Fall, schließe ich mich gerne an.
Apropos, kommt was richtig Geiles bei raus. Also im Verlaufe des Spiels in Münster dachte ich so, geil, we are back. Aber Henne, gib doch mal einen kurzen Überblick, was ging da ab?
Ja, also erstmal, wir starten ja immer mit der Startelf. Hat er das Winning-Team der Woche darauf nicht gechanged. Also das, was wir so predicted hatten, unsere Idee, hat er erstmal nicht ausgeführt. Dazu aber später. Ja, also wir haben eine relativ ereignisarme erste Halbzeit gesehen, muss ich sagen. Also beide Mannschaften haben nicht so wirklich gut gespielt. Ich glaube, man kann sogar eher sagen, dass Münster etwas aktiver war. Fabian, wir haben direkt gesagt, ey, Batista Meier, ne? Also der hatte so viele Bälle am Fuß und ja. der hat da so viel bewegt, war wirklich von Anfang an, fand ich, der auffälligste Spieler auf dem ganzen Platz.
Ja.
Ne? Du hast mich mehrfach gefragt, ey, sag mal, den müssen wir doch irgendwie holen, oder? Also wäre ja. doch einer für unsere Elf, ne?
Ist der wirklich so gut? Also gegen uns war er wirklich gut und Hannes, du hast ja vorher schon gesagt, auf den müssen wir auf jeden Fall achten. Also ja, war schon echt stark da, ne?
Ja, in der 25. Minute ist dann Chakroun leider verletzt rausgegangen. Ich habe jetzt gar nicht genauer nochmal im Nachgang was gehört, aber er hat sich, glaube ich, an den hinteren Oberschenkel gefasst, was immer nicht ganz ja. so gut ist. Ja, von daher da erstmal gute Besserung. Da kam dann Yokota für ihn rein. Und in der 41. Minute ist dann echt was passiert, Was mich sehr glücklich gemacht hat, nämlich Kellmann hat eine ziemlich geile Bude gemacht. Mhm. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde, da hat er nochmal in einer Szene Qualitäten gezeigt, die ich gar nicht gedacht hätte, dass er die auch hat. Ja. Also erstmal wieder, Nawrocki spielt einen geilen, langen Ball hinten raus, ne? Dritte Vorlage schon für ihn in dieser Saison. Und dann legt Kellmann den Ball ja ganz gut über den Verteidiger rüber. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, er hat so den Riecher, ich lege mir den jetzt mal vor.
Ja.
Dann hat er den Sprint, damit hätte ich nicht gerechnet. Nee. Dann hat er gut die Stabilität. Das ist klar, dass er die hat, aber es wird ja wirklich im Vollsprint an ihm rumgerissen.
Ja. Ja.
Und er bleibt aber stabil. Und diese Kombi aus einem Vollsprint und dabei stabil bleiben, die hatte ich bei ihm noch nicht. Und dass er dann nach so einem langen Sprint auch noch den Abschluss
schön tunnelt,
gut findet. Tunnelt. Krasses Tor.
Ja. Also bei der Geschwindigkeit, der Endgeschwindigkeit. Und da war ich auch beeindruckt, dass er zwei Spieler da hat stehen lassen. War auch ein bisschen glücklich, weil die beiden sich, glaube ich, uneinig waren, wer jetzt irgendwie mit dem Ball geht und wer da versucht, zum Kopfball hochzugehen. Aber es hat er echt grandios gemacht, ja.
Ja, und dann war die erste Halbzeit schon zu Ende und Fabian und ich haben uns angeguckt, haben gesagt, ja, war jetzt nicht so grandios, aber sie spielen das irgendwie reif. Also ist jetzt kein super Auftritt, aber sie werden auch nicht kopflos, sie bleiben geduldig und setzen dann eben diesen einen Nadelstich zum 1-0. Alles soweit okay. Auch die Statistiken in der Halbzeit waren eigentlich soweit ganz gut. Wir hatten 54% Ballbesitz, wir haben deutlich mehr Pässe gespielt, wir sind deutlich mehr ins letzte Drittel eingedrungen als der Gegner, wir haben 100% unserer Tacklings gewonnen. Also man war eigentlich so, ja gut, keine gute Halbzeit, aber jetzt da noch einen drauflegen und dann ist das ein sicherer Auswärtssieg. Wie ging es dir, Hannes?
Das war ja absolut, das war ja genau die Dinge, die wir uns gewünscht haben, ne? Und dachte so, ja, es ist nicht das perfekte Spiel, wir können nicht an die letzten Wochen anschließen, aber das genau so runterzuspielen und noch eine Bude zu machen, war guter Hoffnung, dass wir so weitermachen können und ja.
Also Tietz scheint in der Halbzeit nicht zufrieden gewesen zu sein, denn er hat wieder, wie auch in den Wochen davor, in der 45. Minute beziehungsweise zur 46. Minute einen Doppelwechsel vorgenommen und über diesen Doppelwechsel möchte ich direkt einmal mit euch reden. Nicht über die Spieler, die reingekommen sind, das machen wir dann gleich hinterher. Warum holt er Gita raus? Diesmal hat er Gita rausgeholt und Ocon gebracht. Fabian, du hattest eine Vermutung, als wir das Spiel geguckt haben.
Ja, also ich muss ja sagen, im ersten Moment haben wir es ja erstmal vielleicht sogar als ganz stabil empfunden, dass man jetzt in so einer Situation ist, dass man sagt, gut, jetzt spielt mal ein Gita 45 Minuten nur, das nächste Mal ist ein Nawrocki, das übernächste Mal ist vielleicht ein Tomiak und ich kann immer einen Ocon einwechseln, ne? Und du hast irgendwie so eine Durchmischung in dieser Abwehr, die dafür sorgt, dass alle miteinander spielen können und dass alle auf ihre Minuten kommen. So, ne? Das im ersten Moment fühlte sich das für mich gar nicht so schlecht an, sondern einfach nach, guck mal, jetzt haben wir auch wieder eine Bank, von der wir nachlegen können, wo du in der 45. Minute sagen kannst, du musst nicht einen rausnehmen, weil er irgendwie rot gefährdet ist, sondern weil es darum geht, eine Belastungssteuerung vorzunehmen, dieses gesamte Team einzuspielen. Also so ein bisschen das, was am Anfang der Saison ja auch funktioniert hat, dass du eine gute Bank hattest, kombiniert mit einer sicheren Startelf.
Ja, wir haben es also so interpretiert, dass es eben eine Mischung aus Belastungssteuerung und auch die Bankspieler eben bei der Stange halten war, ne? Ich glaube, bei Matsuda ist es wirklich tatsächlich auch ein Leistungsding gewesen. Also, dass der so langsam, das, was wir in der letzten Folge schon predicted haben, dass der so langsam gegen Udene ausgetauscht wird und Neubauer dann eventuell gegen Bochum dann doch mal startet.
Es kam auch nichts über rechts in der ersten Halbzeit.
Genau, muss man sagen, ne? Deswegen, also und viel lief eben auch mit Batista Meier über die unsere rechte Seite, ne, wo Matsuda dann auch etwas überfordert war. Ja, also die erste Halbzeit, die war so recht ausgeglichen. Und die zweite Halbzeit, da muss man wirklich ganz klar sagen, dass Münster besser im Spiel war. Ich fand Münster sehr defensiv stark, wirklich eklig zu spielen. Und trotzdem, und jetzt sind wir an dem Punkt, den du eben geschildert hast, machen wir in der 73. Minute das 2-0. Ne? Uden flankt rein und Jokota holt, kommt an den Ball und macht ihn rein. Und dann muss man an dem Punkt sagen, Alter, was für eine geile Truppe hier. Ein schweres Auswärtsspiel, war nicht so gut im Wetter, Freitagabend, wir sind nicht so gut im Spiel und trotzdem führen wir 2-0.
Ja.
Da waren wir sehr, sehr glücklich.
Ja, ich hatte sehr dicke Eier. muss ich sagen. Ich habe so richtig das Comeback gefühlt. Jetzt haben wir 3 Spiele in Folge gewonnen, so das Gefühl, ne, was da schon aufkam. Dann hast du nochmal 2 Spiele, die du vielleicht nachlegen kannst, dass du so eine richtig geile Serie hinlegst.
Ja, ich habe gedanklich auch schon die 3 plus 2 plus 2, die Tore der letzten 3 Spiele gerechnet und dann 0 Gegentore. Was für ein geiles Torverhältnis. Und dann sollte alles anders kommen. Ich will aber nochmal kurz mit euch über Jokotas Jubel bzw. den Nicht-Jubel reden. Was war denn da eigentlich los?
Ja, vielleicht war das so ein bisschen die Coolness, ne? So ganz locker, jetzt renne ich. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass er da einfach so ganz still war. Ja. Weil er ja bei den letzten Spielen, auch vor allem im Derby, da nach seiner Bude, ist komplett eskaliert. Ja. Vielleicht war da erstmal die Energie fürs Jubeln raus und er dachte sich, ja, komm. Ja.
Oder er war wahnsinnig cool. Das könnte natürlich auch sein.
Ja, das habe ich ja.
Ja, und genau das, diese Souveränität, das ist es, glaub ich, die du ausstrahlen wolltest.
Ich glaube, es war eher so ein bisschen trotziger, kleiner, cooler Junge. So, hey, guck mal, ey, warum spiele ich nicht von Anfang an? So. Und ja, da, ich finde,
das war nicht so cool.
Bei so einem 2-0 an so einer Stelle musst du ein bisschen mehr rauslassen, finde ich, vor den geilen Fans.
Ja.
Naja, also, wir hatten dann ein super gutes Gefühl und dann haben wir ja auch wieder nicht kopflos gespielt. Ne? Also wir haben nicht dann irgendwie aufs 3-0 gedrängt oder so, wie wir das auch schon mal vor Wochen hatten, sondern wir haben dann schon versucht, eher passiv zu sein, ein bisschen defensiver zu stehen und so. Aber Münster kam zu Chancen. Ne? Also Batista Meier hat mal die Latte getestet. In der 88. Minute hat Noll stark pariert gegen Makridis. Ja. Also da hätte es auch schon gut und gerne 2-2 dann stehen können mit ein bisschen Pech. Ich hatte einfach das Gefühl, dass dann plötzlich der Zugriff nicht mehr da war, dass man wieder das gesehen hat, was man vor Paderborn gesehen hat, dass einfach die Abstände zu weit waren, dass die Leute nicht griffig genug waren. Und das kann ich nur so interpretieren, dass auch die Jungs eben gedacht haben, ja, jetzt 80. Minute, wir führen hier 2-0,
ja,
alles gut.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und dann kommst du, glaube ich, auch ganz schwer wieder in den Modus, richtig hart zu kämpfen. Also
in der 90. Minute zieht dann Lokoc von links in unseren Strafraum ein. Okon stürzt da raus, kann eigentlich von innen gut verteidigen, ne, lässt sich aber locken und dann macht Lokoc eben den schnellen Schritt und ist dann vor ihm. Und Okon dann ehrlich gesagt relativ unclever von hinten, zieht oben, trifft ihn auch unten und dann gibt es 11 Meter. Ein paar Hörer haben uns jetzt auch geschrieben, dass wir heute mal in der Folge darüber sprechen sollen, ob es jetzt wirklich ein Elfmeter war oder nicht. Ja, würde ich erstmal eure Meinung.
Ich sehe das auch ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen Opfer der letztwochigen VAR-Diskussion, vor allem diese Graubereich-Entscheidung, weil wenn du da nochmal drauf schaust, dann würde ich eigentlich sagen, dass der Münsteraner fällt und Okon fällt auf ihn drauf, so am Ende. Ne? Also er ist ungestüm und unglücklich, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und ich glaube auch innerhalb der Aktion und in der Geschwindigkeit des Spiels sieht das aus wie ein Elfmeter. Aber wenn du dann jetzt als VAR eingreifst und sagst, guck nochmal drauf, ja, dann kannst du auch eine andere Entscheidung treffen.
Ich hatte keinen Bock, mich darüber aufzuregen. Hätte es vielleicht unter anderen Umständen gemacht. Ich würde aber auch tatsächlich sagen, dass man zumindest der Elfmeter diskutabel, weil Okon, er ist ein bisschen zügiger, stellt dann sein Bein vor den Gegenspieler und der Gegenspieler tritt ihm hinten auf die Wade und fällt dadurch. Und wenn es nicht gepfiffen würde, könnte sich, glaube ich, keiner aufregen. Es wurde gepfiffen und das ist vielleicht keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Deswegen verstehe ich, dass man sie nicht zurücknimmt. Kann ich irgendwie mitleben. Also
ich hätte jetzt gesagt,
das Foul oder die Art und Weise, wie er dort zugeht, die ist eher diskutabel. Ja. Ich glaube, das hätte er gar nicht machen müssen. Weil da steht, glaube ich, noch Tomjak irgendwie vor ihm. So, das war vielleicht eher ein bisschen ungestüm so.
Genau, also ich würde auch sagen, es ist so eine 55-45 Entscheidung, 55 für Elfmeter. Ja. Weil die meisten Schiedsrichter eben schon sich so denken, du kommst von hinten, das ist so ein bisschen wie das Rochel-Ding aus Elversberg, ne? Du wurdest überlaufen, du kommst von hinten und zerrst an ihm, das macht er schon. Klar, vielleicht jetzt nicht so doll, dass man Elfmeter geben muss. Und natürlich nimmt Lokoc es auch an. Aber ich würde schon sagen, dass mehr Schiedsrichter diesen Elfmeter wirklich pfeifen würden, als nicht pfeifen würden. Und ich, und wir sind ja nur 96-Fans und irgendwie keine Schiri-Experten hier, ich sag ganz klar, ey, Okon unclever. Also erstens stürzt er raus, lässt sich da überlaufen als vermeintlich einer unserer schnellsten Spieler, den man extra nochmal bringt, dass wir schnelle Beine in der Außenverteidigung haben. Ja. Er zieht oben, er trifft ihn unten. Und wie du ganz richtig gesagt hast, Hannes, Navrotzki stand sogar frei. Also der hat einfach den Balltorweg schon zugemacht. Mhm. Und Tomiak war auch noch da. Das heißt, er muss überhaupt gar nicht mehr eingreifen. Mhm. Und dann denke ich mir einfach nur so, super blöde Aktion. Und
das hatten wir nicht zum ersten Mal, ne?
Pädagogisch fast schon verdient, der Elfmeter, muss ich ehrlich sagen.
Wir hatten so ein paar dumme Situationen, die zu gefährlichen Standards am Ende des Spiels geführt haben. Wenn wir über diese Schiri-Entscheidung sprechen, dann würde ich, wie gesagt, ich schließe mich bei dir komplett an, dass das keine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Es ist okay, den zu geben. Viel eher würde ich, zwar kurz davor, irgendein gelb vorbelasteter Münsterspieler, der hat ganz klar gestempelt, das ist eine hundertprozentige gelb-rote Karte, da würde ich eher sagen, dass das eine Fehlentscheidung war. Bei dem Elfmeter, ja, wie gesagt.
Und das ist, also was es definitiv nicht ist, und ich glaube, damit können wir es beenden, ist eine Szene für ein VAR.
Ja.
Das zurückzunehmen ist definitiv, also ne? Ja. Das ist kein Elfmeter dafür, dass der zurückgenommen wird. Klar, lässt sich drüber streiten, aber es ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Ja, und dann hat man so gedacht, ja gut, okay, 2-1, 90. Minute, das war jetzt nochmal ein Weckruf, jetzt verteidigen sie dann nochmal mit Messern zwischen den Zähnen und holen das Ding nach Hause. Haben sie aber nicht. Sie haben wirklich nicht mit Messern zwischen den Zähnen verteidigt und dann kann es eben dazu kommen, dass sie um unseren Strafraum runden kontakten und da kein Zugriff ist und Serdemir in der, man muss es leider so sagen, 96. Minute
tut weh.
Uns das 2-2 noch reinballert. Und wenn man dann so in die Spielergesichter geguckt hat, hat man, glaube ich, gemerkt, die hatten schon den Dreier in der Tüte im Bus unten reingelegt und waren schon auf der Autobahn wieder.
Mindestens unter der Dusche auf jeden Fall.
Ja, und haben nicht mehr damit gerechnet, dass sowas da noch passieren kann. Ja, und wir fahren dann wieder mal nur mit einem Punkt aus Münster nach Hause. Fühlt sich total falsch an, wenn man sich aber die Daten anguckt, und das wollen wir jetzt in diesem Fall nochmal wieder einmal tun. Ehrlich gesagt wundert das einen nicht. Wir hatten in der zweiten Halbzeit tatsächlich nur 34% Ballbesitz. Ja, wenn wir das nach Hause holen, sagt man alles gut, reif runtergespielt. So, 15-2 Schüsse für Münster. 304 zu 165 Pässen für Münster. Münster ist 32 Mal in unser letztes Drittel eingedrungen, wir nur noch 18 Mal in das von Münster und wir haben nur noch 43% unserer Tacklings gewonnen.
Und das ist genau das, was wir letztes Mal bei der Vorausschau gesagt haben. Wir haben Münster ein Spiel ermöglicht, was sie völlig untypisch gar nicht spielen.
Ja.
Also wir haben die so oft ins letzte Drittel, und das war eigentlich deren Schwäche, dass sie das eben nicht schaffen. Und wir haben es denen komplett ermöglicht durch die Verteidigung in den letzten Minuten.
Also
in der zweiten Halbzeit allgemein.
Aus meiner Sicht darf das so nicht passieren. Auch Münster ist in der Laufleistung deutlich besser gewesen als wir. Wenn du 2-0 führst, dann musst du da wirklich, Fabian, du hast das schön gesagt, so dicke Eier haben, dass du den Willen hast, dieses Ding nach Hause zu holen. Mhm. Es kann nicht sein, dass eine Mannschaft, die, sage ich mal, eher den Anspruch hat, überm Strich zu bleiben, unten, dass die uns dann in 6 Minuten da noch zwei Hütten einschiebt. Ja. Habt ihr eine Szene des Spiels?
Erstmal würde ich gerne noch kurz sagen, wir jubeln über Kelmon und über dieses wunderbare Tor, aber er hat wieder eine Großchance vergeben. Passiert das nicht, gewinnen wir 3-2. Szene des Spiels war für mich, jetzt habe ich ihn gerade ein bisschen angepisst, aber es ist natürlich das 1-0 von Kelmon. So, ne, weil es ist technisch so gut gemacht, das ist Technik, Instinkt, ne, dann am Ende noch der Torabschluss durch die Beine. Das hat einfach wunderbar gut gemacht und das sieht man selten in der zweiten Liga so schön, aber es ist der Wermutstropfen drin, auch die zweite Großchance hätte er machen müssen.
Ich habe mich für einen Assist entschieden und hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Oder habe mich für Uden entschieden, weil ich glaube, das von Navrotzki war auch, das war ein Rausbolzen, das war noch ein Stück weit Glück. Deswegen habe ich mich für Uden entschieden. Dieser kurze Übersteiger und dann dieser schnelle Zug zur Grundlinie ist genau das, und dann ne, so auf den Elfer zu spielen, ist genau das, was ich mir gewünscht habe und vor allem auch das, was wir Uden niemals zugetraut hätten.
Mhm. Ja, da kommst du interessanterweise zu meinem Spieler des Spiels, weil es ist auch für mich Uden.
cool, ja.
Muss ich sagen. Ne, also auf links angefangen, wieder auf rechts gewechselt, mit Vorlage, dann auch von der rechten Seite. Was will man machen, ne?
Der Typ kann durchgespielt, spielen. Der Spiel spielt auch mittlerweile durch, ne? Ja.
Also. Aber Vorlage kam von der linken Seite.
Ja?
Mhm. Ja, die kam noch von der linken Seite.
Entschuldigung. Kein Problem.
Dein Spieler des Spiels?
Ebenfalls, Uden. Er zieht das jetzt schon einige Spiele sehr stark durch.
Ja, also ich muss wirklich als Fazit jetzt nochmal ziehen, dass dieser Ocon-Wechsel jetzt, klar, hinten raus ist man immer schlauer, aber er ist eben nicht aufgegangen und Ocon ist jetzt auch zum wiederholten Male wackelig gewesen hinten. Wir haben schon häufiger darüber geredet, dass ein Gieter eigentlich 90 Minuten auf der Platte stehen muss, weil das eben einfach ein Führungstyp ist, der dann auch in so letzten Minuten einfach nochmal die Mentalität mitbringen kann, da den Sieg nach Hause zu holen. Ne? Und ich verstehe es immer nicht. Ich verstehe dann auch nicht unbedingt, warum man dann einen Allgeier für den verletzten Bundu dann noch bringen muss, wenn ein Rogo beispielsweise auf dem Platz ist. Also finde ich einen himmelweiten Unterschied, die Qualität zwischen Rogo und Allgeier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also
ja, was vielleicht ein bisschen am Ende auch uns den Zahn gezogen hat, ist, dass es vielleicht zu sehr Schema F war. Ne? Du bist mit derselben Mannschaft reingegangen, du hast zum selben Zeitpunkt doppelt gewechselt zur Pause. Du hast dann in der 60. wieder den Wechsel Pichler-Kellmann gemacht und Vorhersehbarkeit ist nicht nur für den Gegner schlecht, sondern glaube ich auch für die eigene Truppe. Ne? Wenn da die Anspannung so ein bisschen fehlt, weil man das Gefühl hat, man ist in diesem Schema schon sehr gut, ne? Und das greift dann so für sich und hat so seine eigenen Mechanismen, dann ja, fehlt vielleicht die Anspannung in den letzten Minuten.
Wie ist denn eure Meinung zu Enzo Leopold bei dem Spiel? Ich fand, der war sehr, über sehr lange Zeit sehr kopflos.
Also ja, er wirkt ein bisschen überspielt. Ja. Das würde auch so ein bisschen in die Rogo-Richtung abzielen. Also wenn man sich das mal anguckt, vor dem 2-2 ist Leopold einfach völlig blutleer, steht er da. Einfach weil der platt ist, hat gar keinen Zugriff mehr. Deswegen, also mir fehlt so ein bisschen so dieses, okay, jetzt ist eine Schlussphase, wir führen 2-0, wir bringen jetzt nochmal ein paar abgewichste Typen, die uns hier das Ding nach Hause holen. Fehlt mir ehrlich gesagt, ne? Also da nochmal irgendwie so ein, letzte Saison war es irgendwie Fabi Kunze oder so, so einen Typen dann eben einfach nochmal bringen zu können und ich halte Rogo für so einen Spieler, der uns das Ding dann nochmal verteidigt. Trotzdem möchte ich jetzt irgendwie nochmal einen positiven Turn ziehen, weil ich habe auch wieder das gesehen, Hannes, was du gesehen hast, so dieses, ja, und wenn man immer wieder diese Spiele abgibt, dann hast du halt mit dem Aufstieg nichts zu tun. Ne? Immer so dieses, letzte Woche waren wir dann nach der Choreo alle wieder beschwingt und da waren wir plötzlich wieder die Aufsteiger. Mhm. Und jetzt nach so einem Unentschieden, nach so einem unglücklichen Ding sind wir wieder, ja, wir schaffen es eh nicht, zweite Liga ist auch schön, habe ich ganz viel gelesen. Also, das ist immer noch eine junge Truppe, die frisch zusammengestellt ist. Ne? Und wir sind immer noch in der Hinrunde. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Hinrunde schwerer ist als die Rückrunde. Ich glaube, in der Rückrunde sind die schon viel besser eingespielt. Und ich bin eigentlich sogar recht froh. Ich hatte euch nochmal gefragt, wie viele Punkte ihr im Dezember seht. Ne? Mhm. Fabian, du hattest 9 gesagt, du bist jetzt schon raus.
Ich bin raus, ja.
Hannes hatte 6 gesagt und ich 7.
Ich hatte gesagt, wir patzen gegen Nürnberg.
Genau.
Jetzt gewinnen wir natürlich
und
gegen
Nürnberg. Genau, das hatte ich nämlich auch so ein bisschen das Gefühl. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, jetzt nochmal ein Schuss vor den Bug. Ist auch wieder was man lernen kann, woraus man lernen kann. Und ich glaube, dass das jetzt dazu führt, dass meine Prediction kommt, dass wir jetzt so einen Schuss vor den Bug haben, dass wir Bochum und Nürnberg noch schlagen, weil die Mannschaft einfach jetzt wieder gesehen hat, ja, wir sind gut, wir können auch mit einem nicht so guten Spiel 2-0 führen, aber wir dürfen das unter keinen Umständen so aus der Hand geben. Ne? Ist auch wieder ein Learning.
Ja, und mir wird auch grundsätzlich nicht bang mit Blick auf nächste Saison, ob wir jetzt ein Aufsteigen oder nicht, diese Truppe wird im Kern so weiter zusammenspielen. Ne? Das ist so ein bisschen anders als die letzten Jahre, wo es immer so volatil war und was passiert da jetzt noch und keine Ahnung. Aber die sind jetzt alle ein Jahr hier, haben alle Verträge bis auf Enzo, da warten wir noch aufs Weihnachtsgeschenk. Aber ne, mir wird da irgendwie nicht bang vor, mir macht es einfach Spaß, es zu sehen, und dann ärgerst du dich halt wieder. Ne, aber wir sind halt auch keine Bayern-Fans, sind halt 96-Fans, da gehört dieses Gefühl einfach in die Fanseele rein.
Ja, und zu Hannover gehört auch der Wille, wieder in Liga 1 zu sein, aber wir sind noch relativ früh in dieser Saison, und immer jede Woche über einen Aufstieg zu reden, wenn wir gewinnen, dann steigen wir auf, und wenn wir verlieren, steigen wir nicht auf. Lass doch die Truppe jetzt einfach weiter sich finden.
Ja,
lass da nochmal im Winter, wer auch immer, sprechen wir gleich nochmal drüber, uns dann diese Spieler holt im Winter. Lass da nochmal ein, zwei dazukommen. Vielleicht ja nochmal so ein ekliger Sechser, der dann eben Enzo nochmal ein bisschen entlasten kann. Und dann wird das schon.
Ja.
Ich denke auch.
Und ja, das, was du eben gesagt hast, mit ein bisschen Rückblick, und wenn man dann Heiligabend erstmal unterm Baum sitzt und auf die Hinserie zurückblickt, war das geil. Und alle Leute, die jetzt irgendwie schreiben, 96 macht 96 Sachen, wenn die in den letzten 5 Minuten oder 6 Minuten 2 Gegentore kriegen, die Leute haben auch alle nicht geschrieben, 96 macht 96 Sachen, wenn wir 3-0 gegen Karlsruhe gewinnen. Also das ist ja völlig untypisch, dass wir solche Spiele nach Hause holen.
Ja.
Und deswegen gehört das einfach dazu, und zu Hause gegen Karlsruhe, dieser Jubel. Ich glaube, wir jubeln auch in Zukunft nur so, wenn wir ab und zu auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werden und dann auch einen Sieg wieder sehr zu schätzen wissen, oder die Siege, die jetzt kommen. Die Zeit wird's richten.
Also wir schütteln dieses etwas komische, desillusionierte Gefühl vom Freitagabend jetzt ab und gehen in eine Topspielwoche. Wir haben endlich wieder ein Topspiel und dann auch noch zu Hause, kommen wir später drauf, aber das muss jetzt das Gefühl sein, dass wir eben wieder mit erhobenem Haupte in eine Heimspielwoche gehen. Let's go.
Ich habe wahnsinnig Bock drauf.
Ja.
Alte Liebe History.
Ja, wir haben jetzt schon die letzten Folgen viel über Choreos gesprochen. Und ich habe euch ja auch in der letzten Folge erzählt, wie emotional mich diese Choreo gemacht hat zu 25 Jahren UH. Und deswegen habe ich mir gedacht, lasst uns doch mal ein bisschen fernab von 96 History erstmal darüber sprechen, wo kommen denn Choreos überhaupt her? Ich mache mal einen kleinen Abriss. Natürlich ist eine Choreografie eng verbunden mit organisiertem Support und geht überhaupt nicht ohne. Deswegen kurz ein Vorklapp. Organisierter Support ist so seit 1910 in England eine Sache. Dann kam es ein bisschen in Italien auf. Das könnte man sagen, waren vielleicht so Vorgruppen der Ultras, beratende Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die vielleicht mal gemeinsam eine Fahrt organisiert hat. Ne, auf jeden Fall war es schwer zu organisieren, irgendwie in andere Orte zu kommen. Das haben die dann zu der Zeit gemacht. Tatsächlich so Fiorentina in den 1931er Jahren. Schon ganz früh dabei, aber organisierte Choreografien waren das alles noch nicht so. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, wo die Vorläuferidee der Choreografie herkommt, wenn man jetzt mal so durch die Stadien der Welt schaut, auch heute noch, wo flattert viel rum? Habt ihr was vor Augen?
Ja, Südamerika.
Richtig. Also man kann sagen, der choreografierte Support stammt aus Brasilien, aus den 1940er Jahren. Da gab es das erste Mal Trommeln und Banner in Stadien, die dann auch ein einheitliches Bild ergeben sollten. Und Flamengo war da ganz weit vorne dabei seit 1942.
Und sind übrigens gestern Abend Meister geworden.
Stark, dann passt das ja sehr gut, am Samstagabend Meister in Brasilien. Und sie waren Inspiration für, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, tue ich wahrscheinlich nicht, aber Torcida Split, am 28. Oktober 1950 gegründet, auch aus so einer Idee heraus, so ein bisschen diese brasilianische Art und Weise anzufeuern, mit nach Europa zu bringen. Das hat sich von da aus nicht so stark verbreitet. Es ist nach Italien aber rübergeschwappt, und da, ne, war dann jetzt der Anfang der Ultras-Bewegung, kann man sagen. In Deutschland sind wir erst seit den 90er Jahren dabei, seit den frühen 90er Jahren mit den Fortuna Eagles 1986, eine der frühesten wohl, und den Soccer Boys aus Leverkusen. Hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Und interessanterweise, wenn man so ein bisschen, es ist sehr schwer, wenn man danach sucht, wo so eine erste große Choreo stattgefunden hat in Deutschland. Ne? Das ist natürlich immer so auf Fan-Homepages und sonst was. Und eine der jüngsten, wo man sagt, fangetragene Papptafelaktion, war am 30. November eben von den Leverkusenern. 30. November 1996. Also jährt sich dann jetzt zum fast 30. Mal. Richtig los ging es aber erst in den 2000ern, dann auch in allen Stadien. Und jetzt frage ich euch mal so ein bisschen, an welche großen Choreos erinnere ich denn von 96? Also hier wird eine aufgeführt, wo ich ein bisschen dran gezweifelt habe, ob es die größte war. Das war am 5.4.2012 gegen Atletico Madrid. Eine von ganz wenigen Choreos, die bei Hannover 96 ziemlich genau beschrieben ist auf der Homepage. Bei vielen anderen findet man natürlich keine Angaben. Mir fiel dann tatsächlich noch Altin Lala die Choreo ein, ne, die ja dann auch über Nord- und Westtribüne ging. 1998 bis 2012 mit der Rücknummer 8 von Lala und Danke Altin war da zu sehen. Er selbst hat es als die schönste Krönung bezeichnet, die er hätte bekommen können. Und ist, glaube ich, auch bislang die größte Choreo für einen Einzelspieler, die wir gezeigt haben im Sachsenstadion. Deswegen bezweifle ich ein bisschen, ob jetzt diese Europa League Choreo wirklich größer war als die von Altin, aber zumindest sind das wohl die größten der jüngsten Vergangenheit. Ich sprach gerade darüber, 25 Jahre UH. Und auch 70 Jahre Niedersachsenstadion war eine riesengroße Choreo. Auch 2022 beim Derby gegen Braunschweig, Königreich Hannover, war in der jüngsten Vergangenheit mit Sicherheit eine der spektakulärsten Choreografien, die wir gezeigt haben. Also ich glaube, das Schöne ist, dass man sagen kann, dass 96 mittlerweile als Fangruppe gilt, wo man sich fast darauf verlassen kann, dass irgendwas passiert Richtung Choreo durch die Saison, auch mehr und mehr und mehrfach, auch auswärts und heim. Wir spielen da ganz weit vorne mit in der ersten Liga der Fans, die da Choreos zeigen. Das finde ich total stark und es macht mir auf jeden Fall persönlich sehr Bock, das zu sehen. Und ja, genau, dann kommen wir jetzt mal zu unserer nächsten Kategorie und schauen ein bisschen in die Aktualität.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Heute thematisieren wir nochmal das heiß umkochte Thema um Markus Mann und der Chefkoch, der aktuell noch bei uns hinterm Herd steht. Als diese Folge aufgenommen wurde, die letzte, da war noch Stand, dass Wolfsburg an Markus Mann gräbt und am selben Tag oder am Tag danach wurde publiziert, dass Martin Kind und 96 da einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt haben, Markus Mann steht nicht zur Verfügung. Und für mich, ich weiß nicht, wie es für euch war, für mich klang das sehr allgemein so. Ich war erleichtert so, boah, okay, der steht nicht zur Verfügung. Das heißt, da braucht jetzt auch kein anderer kommen. Hattet ihr da irgendwie ein anderes Gefühl? Habt ihr das allgemeingültig verstanden und dachtet so, ja, dann sind wir jetzt erstmal safe?
Also ich lebe schon immer mit dem Gedanken, dass der irgendwann weg ist. Ne? Deswegen ist das alles für mich so ein bisschen Politik, was da auch so ein bisschen ausgesprochen wird. Ne? Weil wenn er nicht zur Verfügung steht, ist er halt besonders teuer. So, auf der anderen Seite würde ich eher sagen, ich war froh, dass es nicht Wolfsburg geworden ist. Das war vor allem erstmal mein erstes Gefühl.
Ja, und was ja auch berichtet wurde, ist, dass sie ein Gentleman Agreement haben, Kind und Mann, ja, dass wenn jemand anklopft, wo man Bock drauf hat und es 96 auch Geld einbringen würde, dass sie es dann halt machen. Von daher war ich nicht ganz beruhigt, aber ich war ehrlich gesagt für diesen Winter beruhigt, ja, ne? Weil ich also, ja, mein Wunsch war jetzt einfach irgendwie, dass diese Saison halt zu Ende gebracht wird, den Weg, den wir jetzt eingeschlagen sind, mit vielleicht noch ein, zwei geilen Transfers im Winter und man eventuell dann sogar dieses Ziel, was Markus Mann hat, seitdem er hier ist, eventuell zusammen erreichen würde und dann, dass er dann geht, ne? Mhm. Aber dass jetzt so schnell dann doch wieder was Neues auf die Agenda kommt, damit hätte ich dann nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
Um euch einmal abzuholen, Ruven Schröder, der ist abgewandert von RB Salzburg. Nach nur einem Jahr ist er abgewandert zu Borussia Mönchengladbach. Und dann steht Salzburg natürlich da und sagt, okay, wir brauchen jetzt jemanden. Und auch hier war Markus Mann wieder nicht die erste Wahl, sondern es war Andreas Schicker von Hoffenheim, der im Gespräch war bei RB Salzburg, der sich aber entschieden hat, im Kraichgau zu bleiben und ich gehe nicht nach Salzburg. Und dann stand Salzburg natürlich da und hat gesagt, okay, wir suchen jetzt weiterhin jemanden. Und dann Kloppo, der Head of Global Soccer, hat gesagt, ich kenne da jemanden in der zweiten Liga, den haue ich mal an. Und tatsächlich war es unser heiß begehrter Chefkoch Markus Mann. Und tatsächlich, wenn man den hiesigen Gazetten glaubt, sind die Gespräche schon sehr weit vorgeschritten. Es kam auch kein Einspruch 96 so weit, dass das irgendwie nicht stimmt. Wie seht ihr das? Ich bin sehr gespannt, was jetzt die nächsten Tage, also wir nehmen es am Sonntag auf, was vor allem der Montag und der Dienstag bringt an Neuigkeiten.
Erstmal wieder eine große Krawatte, ne? Weil erst waren es die Radkappen und jetzt wird es noch schlimmer, jetzt kommen die Dosen. Ne? Ja. Aber es ist natürlich, man muss natürlich sagen, dass es finanziell natürlich reizvoll ist und Markus Mann dann eventuell dann auch ein, ich bin jetzt in der österreichischen Liga nicht so ganz orientiert, aber dass man dann eventuell eher Richtung Champions League dann plant, ist natürlich für einen Manager, Sportdirektor, was auch immer, Head of Dose, was weiß ich, interessant, ne, so einen Kader so zusammenzustellen. Ehrlich gesagt, ey, österreichische Liga, man kann es als Sprungbrett sehen, ne? Wenn du erstmal in dem RB-Kosmos drin bist, vielleicht wärst du dann potenziell der Nächste, der nach Leipzig geholt wird so und dann bist du natürlich da, wo du jetzt mal ganz unemotional so rein wirtschaftlich, wo du halt hin willst, ne? Also ich hatte ja letzte Woche schon so ein Hoffenheim ins Spiel gebracht, weil ich eben wusste, dass Schicker, der ja wiederum Österreicher ist, durchaus begehrt ist. Mhm. Ne? Und die Österreicher wollen auch gerne einen Österreicher. Gut, jetzt spielen Minzlaff und Klopp da eine Rolle. Ja, Leute, was man so liest, ist, dass sie weit sind, dass Markus Mann da gesprächsbereit ist. Und wenn ein Verein oder ein Kosmos, muss man ja eher sagen, Martin Kind zufriedenstellend Geld überweist, dann ist es Red Bull. Ich glaube, er macht es aber auch nur, wenn er, und da kann man ja vielleicht im 96 Grad jetzt später noch drauf kommen, wenn er eben jemanden im Hinterkopf hat, der das für Markus Mann jetzt relativ nahtlos im Winter übernehmen kann.
Ist halt die große Frage, ob Martin Kind das wirklich hat, also ob der so weit denkt oder der erstmal denkt, okay, da winkt jetzt die Kohle und alles andere kümmere ich mich jetzt. Ich glaube nicht, dass Martin Kind der Typ ist, der jetzt schon drei Leute auf der Agenda hat, mit denen er schon irgendwie mal gesprochen hat, die jetzt holen könnte. Ich glaube, dass...
Naja, aber du gehst ja nicht, also, ne, ich meine, also die Wintertransferphase kommt jetzt. Und du gehst ja nicht in den Winter mit dem Wissen, Markus Mann und Lüftel sind weg.
Nö, aber wundern würde es mich nicht.
Nö, mich auch nicht.
Das sollte der Anspruch sein, das nicht zu machen.
Wäre auch classy wieder, aber...
Ja, die Frage ist, glaube ich, wirklich eher, ob da so exorbitant viel für gezahlt wird, dass die Frage nach, habe ich jetzt schon einen Nachfolger in der Hand, erstmal egal ist.
Ja, ja.
So, ne? Also ich sag mal, wenn die jetzt wirklich, ich habe noch keine Zahl gelesen, so, aber wenn das irgendwie deutlich siebenstellig wird, ne, was man irgendwie sonst irgendwie jetzt gerade nochmal für einen Spieler bekommen würde bei 96, dann kannst du da auch einfach wirklich nicht Nein sagen. Ne? Also ich würde mit Markus Mann am liebsten hier, keine Ahnung, für 10 Jahre oder unbefristet verlängern und Vollgas und keine Ahnung. Und aber man muss es irgendwie auch verstehen, ne? Du hast es gesagt, wenn du jetzt in diese Red Bull-Kosmos reinkommst und es ist mit Sicherheit in professioneller Sicht nicht unattraktiv, in diesem Kosmos zu sein, dann ist das eben in Salzburg sowas wie die Schmiede für die nächstgrößeren Aufgaben und du hast es richtig gesagt, dann blitzt da irgendwie Leipzig auf und das ist halt schon ein Ding. Ne?
Also ich glaube, worüber man hinwegschauen kann, ist der Fakt, dass Markus Mann auch dort nur zweite Wahl war. Was mich aber ein bisschen stutzig gemacht hat, ist der Rufen Schröder, der nach einem Jahr von Leipzig wieder weg will. Mhm. Und
von Salzburg wieder weg.
Von Salzburg wieder weggeht und zu Gladbach möchte oder zu Gladbach geht. Und finanziell brauchen wir uns nicht darüber streiten, dass Gladbach nicht das zahlen wird, was RB Salzburg zahlt. Da kam bei mir so die Frage auf, okay, sind wir da vielleicht genau bei diesem Punkt, an dem wir letztes Mal schon waren, wo wir gesagt haben, wir trauen Markus Mann zu, dass dem schon sehr wichtig ist, was da in so einem Verein vor sich geht und ob der dann Bock hat, da irgendwie sich in die Nesseln zu setzen und erstmal wieder 2 Jahre Ellbogen-Mentalität praktizieren zu müssen, um sich da irgendwie seinen Platz zu erkämpfen oder ob er da halt keinen Bock drauf hat. Deswegen hat es mich gewundert, dass es erstmal Salzburg ist und dass die Gespräche dann offensichtlich oder angeblich schon so weit sind. Mhm. Weil ich hätte auch gedacht, dass er ja nicht mehr Fußballromantiker ist, aber irgendwie schon sich mehr Zeit mit den Dingen nimmt und
Naja, ich sag mal so, ne, wenn Jürgen Klopp dich anruft und sagt, hier, du hast da echt geile Arbeit gemacht, wir wollen dich hier ins nächste Regal hieven. Mit der Perspektive, wenn du da gute Arbeit leistest und hier mal wieder was frei wird, dass wir dich dann noch einen hochhiefen. Ja. ne, dann ist das natürlich eine Aussicht, die interessant ist. Ich habe auch gerade nebenbei nochmal geguckt, also Salzburg ist mit 3 Punkten Tabellenführer in Österreich. Ne, da geht es Richtung Meisterschaft Champions League. Vielleicht wollen sie da jetzt im Winter nochmal nachlegen, sodass das dann auch gesichert Champions League wird, weil jetzt aktuell spielen sie in der Euroleague, habe ich auch gerade geguckt. Also, ja.
Ich glaube auch genau, das ist das, weswegen der RB Cosmos Klopp geholt hat, ne, weil bekommst du diesen Anruf als Spieler, als Trainer, als Manager, als Scout, keine Ahnung, ne, wen auch immer man da haben will, dann ist da halt Jürgen Klopp am Telefon. Das ist einfach schon auch wild.
Aber ich erinnere mich an die Anfänge als Head of Global Soccer bei RB. Da gab es ja auch nur Ärger um seine Person. Also er hat sich kritisch geäußert, dass er nicht ganz zufrieden ist. Da gab es schon wieder Abgangsgerüchte um ihn. Da ist wahrscheinlich auch nicht alles rosig. Aber ja, vielleicht ist die Nummer oder der Name Jürgen Klopp, der dann auf einem Handy-Display erscheint, erstmal ein Grund mehr ranzugehen und sich das zu überlegen, als wenn der VfL Wolfsburg anruft.
Also ich glaube, das Ding geht durch. Ich bin jetzt gespannt, wann. Ne? Also darüber hat man ja noch gar nichts gelesen. Ja. Ob es Salzburg reichen würde, wenn man sagt, ey, ich will das hier irgendwie noch zu Ende bringen und nächsten Sommer stehe ich zur Verfügung. Ob das vielleicht möglich ist oder ob die halt sagen, ey, wir haben hier gerade keinen, wir brauchen jetzt im Winter einen, weil wir wollen die Mannschaft nochmal adäquat verstärken. Ne, ob er quasi dann jetzt schon vor Weihnachten hier seine ganzen Sachen packt. Bin ich jetzt gespannt drauf.
Ich muss euch mal fragen, weil was Spieler angeht, habe ich ein gutes Gefühl für Ablösesummen. Aber bei Geschäftsführern, was zahlt man dem? Also oder was zahlt RB Salzburg an 96 für so einen Geschäftsführersport?
Also ich bin es im Kopf eben auch schon durchgegangen.
Ich habe keine Ahnung.
Es geisterte in meinem Kopf mal irgendwie, als das erste Mal aufkam, so eine trotzige 5 Millionen rum. Aber wenn ich jetzt am Ende, das ist viel zu viel, glaube ich auch auf jeden Fall. Wenn man da bei der Hälfte landet, 2,5, hast du glaube ich schon echt viel, 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 viel Geld für jemanden bezahlt.
Ne? Also das hätte ich jetzt auch gesagt, dass das eher die Obergrenze ist.
Ja, Obergrenze, genau. Ja.
Wie gesagt, also, das andere war so Trotzreaktion.
Ja. Also ich glaube, ne, wenn du jetzt, sage ich mal, in dem Regal bist wie ein Krösche, und dann nach England gehst oder so, kann es auch mal zwischen 5 und 10 werden. Würde ich nicht abwegig finden.
Nee, ich auch nicht.
Aber wir reden über Markus Mann, der ja nun auch, also wir sind schon Fan von ihm, aber der ja nun auch nicht geisteskrank abgeliefert hat in Hannover. Das muss man schon auch sagen.
Boah, naja. Also der Change jetzt zwischen dem Kader letztes Jahr und diesem Jahr ist eine geisteskranke Leistung.
Das ist schon eine Leistung, aber davor die 3 Jahre...
Hat es nicht so gefunden.
Da ist es nicht aufgegangen. Sagen, ja. Also Beispiel Besuschkow irgendwie als Königstransfer, erinnern wir uns alle noch dran.
Ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht nur Markus Mann, sondern vielleicht ist da noch viel mehr von dem Gewürz Lüftel in der Suppe. Und Markus Mann ist der sich, ja, was heißt die Lorbeeren einheimst, der macht ja am Ende auch die Vertragsverhandlungen. Aber vielleicht ist da viel mehr Lüftel drin als Markus Mann in der Suppe. Und gibt es dazu Neuigkeiten?
Naja, auch da, also es ist jetzt noch nicht durch, aber auch da wurde berichtet, Lüftel bittet um Freigabe und Lüftel will dahin. Ne? Also wir müssen natürlich mal das Gedankenspiel weiterspielen. Ne? Also sollte man jetzt gehen und man hat Lüftel noch, denn das ist aktuell jetzt ja noch nicht durch. Geht man dann in den Winter und sagt, hier Max Lüftel, du hast jetzt die Chance, dich hier im Winter zu beweisen. Und dann eventuell zumindest hier nicht der starke Mann zu sein, aber zumindest der Typ zu sein, der hier die nächsten Jahre erstmal die Fäden zieht, was Transfers angeht.
Ja, das wäre auch meine romantische Vorstellung davon. Ne? Also ich glaube nicht, dass es am Ende so kommt, weil man es ihm vielleicht vom Alter her auch nicht so zu 100% zutraut, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, das Gewürz Lüftel, es würde mich auch mal sehr interessieren, wie viel da drin steckt am Ende. Weil es wäre natürlich schön, wenn es so reibungslos weitergehen könnte.
Also wenn Schalke den will. Und das ist ein recht unsichtbarer Typ. Also das ist ja keiner, der jetzt ständig irgendwie in der Sportschau sitzt oder gar im NP-Talk sitzt oder was weiß ich, sondern der arbeitet im Hintergrund. Der ist sehr jung, wie du gesagt hast. Und Schalke will den. Also der muss schon krass sein. Ne?
Also es ist ja so, wir haben ja auch eine, ne, Henrik, du erinnerst dich an unseren Trainingsbesuch, wo diese RTL-Olle kam und meinte, ey Jungs, ihr seht nach sehr viel Expertise aus. Wo wir beide nicht wussten, was wir sagen sollten und einfach gegangen sind.
Gut oder schlecht?
Das war ein Kompliment. 96, ne? Wenn ihr da mal interimsmäßig Unterstützung braucht, haut uns an. Also auch wir wir haben viele Hot Takes, viele Predictions hier schon, Players to Watch rausgehauen. Sagt Bescheid, wenn ihr über den Winter da irgendwie mal ein Gespann braucht, was euch da auch mal richtig gute Jungs vorstellt.
Ja, dann setze ich mal einen Hot Take jetzt.
Hau raus.
Es ist Zeit für Per Mertesacker.
Ui. Ja, stimmt. Er hat gesagt, die Rufe sind nicht laut genug, ne?
So.
Ja, und er hat gesagt, er würde sich nicht am Spielfeldrand sehen, sondern eher eine Etage darüber.
Ja.
Und das wäre natürlich der starke Mann neben Max Lüftel, den es braucht, um mit Martin Kind zu sprechen und auch eine gewisse Strahlkraft zu haben.
Die Tatsache, dass er sagt, es wurde noch nicht laut gerufen, mit dem Hintergrund, dass er Martin Kind sehr gut kennt, ist ja erstmal schon mal was Gutes.
Ja.
Er könnte ja auch für sich ausschließen, in der Kombination vielleicht nochmal zusammenzuarbeiten.
Ja. So von wegen, dass er sagt, die Rufe können noch so laut sein, ich höre sie nicht.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, weil wenn ich jetzt, ne, wir haben eben kurz gesprochen, wen gibt's denn da möglicherweise, ey, wenn ich dann wieder an Dirk Dufner und Horst Held und solche Konsorten denke, da wird mir echt schlecht.
Mhm.
Also wenn man es noch romantischer haben möchte, als du eben gesagt hast, mit Lüftel wäre es schon romantisch, dann wäre natürlich Per Mertesacker als großer, starker Mann in Hannover, wäre natürlich...
Ja, wäre schön.
Und wäre natürlich auch nochmal was, wo man sagen muss, ja, ist schon auch nochmal ein kleineres Brett mehr als Arsenal-Jugendkoordinator, ja. Ne?
Die Sichtbarkeit von 96 würde das krass erhöhen, wenn so ein Per Mertesacker hier auf einmal, ne, als Weltmeister dann stehen würde und dann noch mit dem Hintergrund hier quasi groß geworden zu sein.
Alright, wir bleiben gespannt. Spannend wird es jetzt auf jeden Fall. Wir werden es weiter verfolgen, aber ich habe kein gutes Gefühl.
Das ist ein schöner Abschluss.
Wunderschön.
Ja.
Du hast mich mit einem guten Gefühl gerade eigentlich zurückgelassen mit diesem Mertesacker-Take.
Ja, in Bezug auf Mann.
Ja,
ne? Okay. Ich habe kein, also das, was man da so liest, das.
Ja, bevor wir hier ganz oben ins Regal greifen, kommt erstmal ein Absteiger aus der Bundesliga zu uns, der VfL Bochum, der sich gerade ein bisschen erholt. Und es wird ein nächstes Flutlichtspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Henne, du hast ein bisschen vorausgeschaut auf die Bochumer.
Genau, ganz kurz. Also wir haben ja in der letzten Folge schon über ihn gesprochen, über Uwe Rösler. Und es gibt tatsächlich, muss man sagen, wirklich den deutlichen Uwe Rösler-Effekt. Ja. Ne? Also nach Dieters Intelligenz kommt jetzt Uwes kurze Hose und ist erfolgreich.
Uwe
also
Siegerfaust.
Er hat jetzt, er hat am 5.10. das Traineramt aufgenommen und seitdem gibt es in der zweiten Liga für Bochum 5 Siege, eine Unentschieden und nur eine Niederlage. Das ist schon ein Brett.
Ja.
Also da kann man wirklich von einem absoluten Trainereffekt sprechen und sie sind jetzt, stand jetzt bei der Aufnahme, 9. Platz. Ne? Und das hat man unter Dieter jetzt nicht so ganz kommen sehen, dass das so schnell geht. Man muss sagen, da kommt jetzt keine Mannschaft, die großartig gut spielen kann oder viel spielen möchte. Ballbesitz haben sie einen Durchschnitt von 46%. Wenn die 4 da vorne ist, sprechen wir immer von einer Mannschaft, die eher den Ball nicht haben will, sondern den Ball abgeben möchte. Mhm. Sie haben ein recht ähnliches Torverhältnis wie wir, ein bisschen weniger Tore geschossen. Also sie haben ein Torverhältnis von 21 zu 20 und wir haben ein Torverhältnis von 29 zu 20. Also Gegentore fangen wir beide 1,33 pro Spiel. Ja, das heißt, da geht für uns durchaus was, da sind Räume. Ich glaube einfach, dass da aktuell so eine Mentalität drin ist, ne? Dass Uwe Rösler denen eine Sicherheit gegeben hat, denen Mut gegeben hat, ein paar jüngere Spieler eingewechselt hat, ein paar erfahrenere auf die Bank gesetzt hat und schon funktioniert das Ganze. Wer sind die Player to watch? Also am meisten Tore hat aktuell Gerrit Holtmann geschossen mit 4 Toren. Der ist allerdings verletzt das ganze Jahr raus.
Krass.
Der spielt also gegen uns nicht. Und trotzdem gibt's ein paar Spieler, auf die man achten muss, die uns allen bekannt sind, noch aus der ersten Liga. Also sie haben natürlich einen guten, erfahrenen Torwart mit Timo Horn, ehemals Köln. Dann haben sie eine sehr große Verteidigung, gute Kopfballspieler mit Kevin Vogt, mit Losli. Haben mit Francis Onyeka einen sehr guten Mittelfeldspieler, der 5 Scorer-Punkte schon gesammelt hat. Ich finde Matos Bero auch einen recht guten Spieler, vor allen Dingen für die zweite Liga, ja, wobei der aktuell eher von der Bank kommt, tatsächlich, überraschend. Und vorne natürlich die Kante Hofmann, ne, mit 6 Scorern. Immer einer, der dann auch nochmal so einen Lucky Punch setzen kann. Also schon eine gute Truppe, die garniert wurde, ich habe es eben schon gesagt, mit 2 sehr guten jungen Talenten. Einmal mit Alfa Ruprecht, der von Leverkusen geholt wurde nach Bochum, um Spielpraxis zu kriegen. Und dann mit Kjell Wädchen von BVB, auch einen sehr jungen Spieler. Ja. Das heißt, es ist eine ganz interessante Kombination aus Spielern, die eben auch schon Bundesliga-Erfahrung haben, gepaart mit jungen Spielern, die Uwe Rösler jetzt von der Leine gelassen hat und den Mut eingeimpft hat. Sie spielen so ein 4-5-1-System, wirklich mit einem festen Neuner vorne mit Hofmann. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die uns ganz gut liegen kann. Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Flutlichtspiel. Mhm. Bochum von den Rängen und auch auf dem Platz immer gallig, immer krass in den Zweikämpfen. Von daher kommen sie, glaube ich, jetzt zur rechten Zeit. Die Mannschaft ist jetzt von diesem 2-2 aufgerüttelt worden und ich glaube, Hannes, du wirst eine gute Elf jetzt finden, die gegen Bochum ins Rennen geschickt werden kann.
Wir waren ja in den letzten Wochen oder auch die letzte Woche sehr experimentell. Ich würde da ein bisschen konservativer reingehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Chakrun und Bundu geschont werden für das kommende Spiel. Sonst wäre Chakrun für mich vorne gesetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass die beiden raus sind. Beginnen wir hinten mit Neu, Nawrocki, Tomiak und Gita. Davor Leopold. Rechts würde ich Stand jetzt noch Matsuda aufstellen. Mhm. Jetzt kommen wir zu den ersten Änderungen. Uden geht vorne für Chakrun. Neubauer spielt dann die jetzige Position Udens auf der linken Schiene. Vor Leopold startet Aseko, Kellmann vorne und auf der rechten Seite, wie gesagt, Matsuda und davor Yokota.
Jo, gehe ich mit.
Ja, ich auch.
Das wäre jetzt meine Vorausschau. Das Einzige, worüber man vielleicht noch diskutieren könnte, wäre eventuell Matsuda zu ersetzen. Aber dann müssten wir das ganze System auch wieder ein bisschen anpassen. Deswegen.
Es könnte natürlich auch, wenn Matsuda raus ist, Kokolo wieder für die linke Seite reinkommen. Auf einer von beiden Positionen auch, ehrlicherweise.
Falls Udenne rüberwandert. Würde dann rechts für Matsuda spielen?
Ja, Udenne würde dann rüberwandern.
Nee, das ist mir alles zu wild. Ich finde Udenne da so geil vorne.
Ja, ich bin da auch bei dir. Ne, es wäre eine weitere Option. Aber auch wenn man gegen eine Viererkette spielt, ist jetzt vielleicht die Option, dann da eine letzte Reihe zu überrennen, nicht ganz so groß wie bei einer Dreierkette, gegen die man spielt. Deswegen ist er vielleicht wirklich nicht die Option, ja.
Also ich gehe mit deiner Elf auf jeden Fall mit, würde ich auch so aufstellen. Ich bin echt gespannt, was Tietz macht, weil ich habe jetzt wirklich das Gefühl gehabt, dass Udenne auf dieser Außenverteidigerposition ihm sehr gut gefallen hat, sowohl links als auch rechts. Und Tietz ist ja so ein bisschen trotzig manchmal. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Udenne da doch auf dieser Außenverteidigerposition bleibt, ob links oder rechts. Aber ich würde es genauso aufstellen wie du.
Und wem würdest du, also gesetztesfalls, er würde dort bleiben, wer würde dann vorne für Chakrun spielen?
Also Rochelt war jetzt zweimal auf der Tribüne, ne? Also deswegen glaube ich nicht, dass der dann der Nächste wäre. Deswegen wäre es wahrscheinlich Kokolo. Mhm. Man muss aber sagen, ich bin kein Rochelt-Fan, aber Rochelt hat schon mehr gezeigt im 96-Trikot als Kokolo. Ja. Wäre natürlich auch sowas, wo man sagt, ey Rochelt, jetzt brauchen wir dich wieder. Jetzt beweist du mal, dass du auf diese Position gehörst. Ganz kurz, Pichler und Chellmann jetzt erstmal die nächsten Wochen bis Weihnachten so weiterspielen? Chellmann startet und Pichler kommt rein oder würdet ihr es auch mal umdrehen?
Wenn das Vorhaben mit Pichler so bleibt, wie es die letzten Spiele war, dass er nicht diese sehr hängende Spitze einnimmt, dann würde ich es erstmal genauso laufen lassen. Chellmann ist torgefährlich und der ist mittlerweile auch sehr torgefährlich oder schafft es irgendwie Torgefahr zu erzwingen, auch wenn der Gegner noch sehr fit ist. Wir sind ja damit reingegangen, dass, ne, klassisch Pichler macht irgendwie die Spieler müde und Kellmann staubt ab. Das brauchen wir jetzt nicht. Kellmann hat dieses Momentum und Pichler wird ihn dann ablösen, vielleicht ein bisschen früher und wird dann dafür sorgen, dass das noch eine Bude fällt.
Ich kann mir vorstellen, dass er gegen Nürnberg so kurz vor, bevor er die Aufstellung rausgeben muss, nochmal einen Twist macht und dann doch nochmal wechselt, aber nur rein, um den Miro ein bisschen zu verwirren.
Ja. Also ich tippe 2-1, Heimsieg.
3-1.
Dann gehe ich mit einem 2-0. Ja.
Geil. Alle sind wieder beim Heimsieg, sehr schön. Gibt es sonst irgendwas an dem Spieltag, was sich lohnt hinzuschauen? Wir haben das Topspiel.
Genau, wir haben das Topspiel. Was sich lohnt hinzuschauen, ist mit Sicherheit Sonntag um 13.30 Uhr. Da treffen zwei befreundete Clubs aufeinander, Schalke und Nürnberg. Das ist auch eine sehr gelebte Fanfreundschaft. Da kann man gespannt sein, ob es vielleicht auch irgendwie gemeinsame Aktionen gibt. Der Spieltag startet am Freitag mit Dresden gegen Braunschweig und Fürth gegen Hertha. Am Sonnabend, bevor es dann um 20.30 Uhr im Niedersachsenstadion losgeht, heißt es Bielefeld-Kaiserslautern. Eigentlich auch ein ganz schönes Spiel, schönes Traditionsspiel. Kann man vielleicht vorher schon mal einschalten. Magdeburg spielt gegen Kiel und wir müssten auf Karlsruhe hoffen, dass sie Paderborn vielleicht nochmal schlagen. Genauso müssen wir Münster die Daumen drücken, dass sie gegen Darmstadt vielleicht ein ähnlich aggressives Spiel liefern wie gegen uns. Sie spielen zwar auswärts in Darmstadt, aber auch da sind wir auf Schützenhilfe angewiesen, wenn es weiter nach oben gehen soll. Wir hatten Düsseldorf diesen Spieltag die Daumen gedrückt, dass sie gegen Schalke vielleicht was reißen können. Das hat nicht geklappt. Jetzt drücken wir nochmal die Daumen gegen Elversberg. Das ist dann der Abschluss des Spieltags.
Boah, ist der Freitag hässlich.
Ja, der Freitag ist auf jeden Fall wirklich sehr hässlich.
Fühlt sich an wie ein Montag.
Fühlt sich an wie ein Montag.
Sehr unsympathischer Freitag, wow.
Ja, genau. Kann man vielleicht drauf verzichten.
Kann man ja mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wart ihr eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Ich war einmal da, ja.
Wir hatten ja überlegt, Samstag, ne? Vom Flutlichtspiel mal Weihnachtsmarkt-Debüt zu geben.
Unsere kleine Mini-Weihnachtsfeier.
Oh. Ja. Oh, auch schön.
Oh.
96. Glühwein.
Ja.
Wenn wir den geschafft haben, dürfen wir ins Stadion gehen.
Ja. Ja, also, ist doch eine Überlegung wert.
Ja, auf jeden Fall. Wir kommen diese Woche wieder zu unserer kleinen Mini-Rubrik, Spruchband der Woche. Und das wird präsentiert von Cottbus. Cottbus 2006 beim Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth. Ob der damaligen Tabellensituation mit dem Spruchband in geschwungener Schreibschrift, super geil. Lieber Dritter als Vierter.
Ja, geht mir auch so, muss ich sagen.
Ja, sehr schön.
Nice, geil,
ja. Ja, wir hatten euch letzte Woche gefragt, welcher Trainertyp gefällt euch denn eigentlich? Was ist so ein bisschen euer Ding? Und jetzt kommt ja der Kollege Uwe Rösler auf uns zu und wir haben unseren Christian Titz an der Seite. Und wir hatten euch eine kleine Zusammenstellung bei Instagram gegeben und ihr habt abgestimmt. Vielen Dank dafür. Und wir haben ein bisschen unterschieden. Geht es denn nur um den 96-Trainer oder wie schaut ihr euch Coaches auch an, die nicht bei 96 sind? Und die Ergebnisse waren ähnlich, aber sie gingen an einer Stelle doch auseinander, was interessant ist. Also alle 51% wünschen sich einen leidenschaftlichen Motivator an der Seite. Ich glaube, den haben wir aktuell auch da stehen.
Hättet ihr Tietz auf den Trainertypen 3 bezogen.
Ja. Motivator, ja, leidenschaftlich.
Ich hätte nämlich gesagt, er ist ganz klar eine ruhige Vaterfigur.
Ja?
Ja.
Gut, lasse ich mich auch drauf ein. Ich muss aber sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass der echt auch die richtigen Worte findet, um so eine Truppe zu motivieren. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass der Feuer geben kann. Na gut, auf jeden Fall ist es so, dass 51% wünschen sich eben diesen leidenschaftlichen Motivator, 29% bei 96 eher die ruhige Vaterfigur, 13% den eiskalten Analytiker, den hatten wir jetzt ja vor ein paar Jahren schon, also sagt er zumindest von sich selbst.
Naja, fuck,
nein, sag's nicht.
Es gibt keine Folge ohne ihn.
8% wünschen sich den Vulkanausbruch-Coach. Den Uwe Rösler.
Ich möchte dazu sagen, dass Fabian heute vor der Folge gesagt hat, heute gibt es eine Folge ohne ihn. Ganz explizit.
Ja, jetzt hast du ihn
selber reingebracht. Mein Gott.
Ist ja richtig. Ich entschuldige mich. Interessanterweise bei der objektiven Betrachtung landet der Vulkanausbruch-Coach bei euch ein bisschen weiter oben. Also es scheint euch doch Spaß zu machen, zu sehen, wie so ein zum Beispiel Uwe Rösler oder zum Beispiel auch Kwasniok bei Köln die Seitenlinie auffressen. Aber im Niedersachsenstadion doch bitte ein bisschen mehr Ruhe. Das passt doch auch zu uns hier in
Hamburg, oder? Ja, sehr schön. War ein gutes Ergebnis.
Bisschen mehr Understatement hier. Ja. Passt schon.
komme ich mal zur nächsten Hörerfrage und die schließt an 96 Grad an. Und zwar würden wir euch mal gerne fragen, nachdem wir das Thema eben schon diskutiert haben, wer könnte unseren Markus Mann, unseren Chefkoch, unseren derzeitigen Chefkoch ersetzen? Mhm. Habt ihr da jemanden, also ne, ihr da draußen jemanden, den ihr euch vorstellen könntet oder wünschen dürftet? Und da würde ich auch mal die Voraussetzung nennen, dass es egal ist, ob derjenige unter Vertrag ist. Wir haben ja dann auch eventuell, ne, wir hatten gesagt, was weiß ich, 2,5 Millionen oder so auf der hohen Kante, dass wir jemand anderen ablösen könnten. Also wer wäre so realistisch gesehen euer neuer Geschäftsführer Sport und wer könnte in die ja mittlerweile sehr großen Fußstapfen von Markus Mann treten?
Könnte Cirundolo eigentlich sowas, weil der zieht ja jetzt wieder nach Hannover gerade.
Ja, aber der ist, glaube ich, mehr Seitenlinie, ja, oder? Ne? Und ich irgendwie wünsche ich mir doch, wen so stark vernetzt ist im europäischen Fußball.
Cirundolo ja. Sehe ich in der Akademie.
Ja. Jetzt stell dir vor, Per ist da an der Spitze und Stevie übernimmt dann vielleicht in der Akademie noch ein paar Aufgaben.
Oh, ist das schön.
Das wäre schön, ne?
Und Altin Lalla müssen wir auch noch irgendwie einen Platz bei Massimo dann
verschaffen. Ja, der macht einen Drogerieladen auf dann bei uns im Stadion.
Also ich finde es gut, weil das ist noch nicht durch mit Mann, aber bei sowas hilft es ja dann schon mal in den nächsten Schritt zu gehen und ein bisschen Gedankenspiele zu machen, die einem das Herz wieder etwas wärmen.
Genau.
Schickt uns gerne mal eure Ideen zu und dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem Bochum-Spiel und wir sehen uns auf dem Weihnachtsmarkt. Woran kann man uns erkennen, wenn Fans auf dem Weihnachtsmarkt
an, an der Adventskerze, an der Titz-Adventskerze.
An der Titz-Adventskerze und an der großen Fahne.
Okay. An der Leite Knoblauchfahne. Genau.
Also sucht nach der großen Adventskerze, dann findet ihr uns und dann trinken wir auch gerne ein Glühweinchen mit euch. Und ansonsten bis nächste Woche, bis es wieder heißt, 96. Minute.
Ciao, ciao.
Peace.
Ciao.